Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Einen schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast hat in seinem Leben schon viele verschiedene Dinge gemacht. Er war mal Journalist, er war mal Medienberater, er war Kleinunternehmer. Genauer gesagt, er hat eine Kaffeerösterei und heute ist er Bürgermeister. Herzlich willkommen, Dirk Neubauer.
Ja, danke.
Fehlt noch was? Was haben Sie noch alles gemacht?
Nee, das waren die wesentlichen Punkte. Ich glaube, ich war öffentlich-rechtlich, war ich mal zwischendurch noch 2 Jahre beschäftigt.
Bei den Kollegen vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Richtig, genau.
Sie trauen sich ziemlich viel zu. Welchen Beruf trauen Sie sich nicht zu? Auf gar keinen Fall.
Oh, das ist eine Fangfrage. Kann ich mir jetzt gar nichts vorstellen. Also okay, wir schließen mal aus. Verkehrspilot werde ich nicht mehr.
Weil man dafür zu alt ist, um die Ausbildung zu machen.
Richtig, ja.
Okay. Aber ansonsten traut er sich alles zu. Inzwischen ist Dirk Neubauer Bürgermeister der Kleinstadt Augustusburg, 20 Kilometer östlich von Chemnitz, 4.300 Einwohner. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben, über das ganz Deutschland diskutiert, Wir sind das Problem. Darin geht es um seine Erfahrungen in der Kommunalpolitik und um die Frage, warum vor allem im Osten der Frust der Leute so groß ist, wie man eine neue Aufbruchsstimmung schaffen kann, auch bei uns im Westen.
HR1, genau meins.
Woher kommt der tiefe Frust so vieler Menschen in Ostdeutschland? Seit 30 Jahren pumpen wir hunderte Milliarden in die neuen Bundesländer. Viele Straßen sind dort in einem besseren Zustand als bei uns. Manche Stadtkerne sind inzwischen hübscher saniert als im Westen. Und dennoch gehört das Jammern der Ossis nicht auf. So langsam hört das Verständnis auf im Westen. Dirk Neubauer kennt das alles sehr gut. Er ist waschechter Sachse, kein importierter Wessi, wie so viele Politiker und Führungskräfte in den neuen Bundesländern. Sie sagen, der Kern für die große Unzufriedenheit liegt in den ersten Jahren nach der Wende. Was ist damals schiefgelaufen?
Naja, in den 90er Jahren ist halt, oder eigentlich mit dem Fall der Mauer, waren sehr viele Leute, die damit sehr viel Hoffnung verbunden haben. Also geht bis in meine Familie rein, gab es viele Leute, die gesagt haben, jetzt kommt es auf meine Gedanken an, jetzt kann ich mich verwirklichen, jetzt geht es darum, rauszufinden, was war bei uns gut, was war im Westen gut und wir machen jetzt, also ich sag mal, diese berühmte Debatte um den dritten Weg.
Ne? Zu Recht ja auch, die DDR war endlich tot, wo man eingeengt wurde und nicht machen konnte, was man wollte.
So, und dann passierte ja im Wesentlichen Folgendes, also es wurde ein System ausgerollt, das war fertig, man brachte meistenteils schon das Personal mit, also sind ja wesentliche Schaltstellen relativ schnell auch tatsächlich besetzt worden mit Leuten, die aus dem Westen mitkamen und viele, haben, die damals versucht haben, sich einzubringen, haben gemerkt, das will gar keiner. Also es sind sehr viele Leute wirklich extrem vor den Kopf gestoßen worden, glaube ich. Und das war der erste Fehler, da haben wir die Leute verprellt, die uns extrem hätten helfen können. Und so eine Verletzung, die sitzt extrem tief.
Also der Westen hat den Fehler gemacht, den Ostdeutschen nicht zuzutrauen, die Probleme selbst anzupacken.
Ich denke, dass das ein ganz wesentlicher Punkt war am Anfang. Also man muss es teilen. Ne? Also wir haben ja jetzt den ersten Teil beschrieben, derer, die also wirklich in Aufbruch waren und meistenteils nicht zum Zuge kamen. Und dann haben wir natürlich wahnsinnig viele Leute mit ihren ehemaligen Betrieben abgewickelt. Und da standen ja Millionen Menschen dahinter, wo wir Biografien beendet haben, entwertet haben auch. Also den Leuten auch das Gefühl gegeben haben, ihr wart schlechter, ihr habt verloren. Also zweiter Arbeitsmarkt, irgendwann Vorruhestand mit, keine Ahnung, 51, 52, 54, wie auch immer. Und jetzt Minirente. Und da schreibt sich Schmerz natürlich über Jahrzehnte fort. Sie kommen ja aus der Nummer nicht mehr raus aus eigener Kraft. Ne? Natürlich sehen die Leute, dass es ihnen objektiv, wirtschaftlich trotzdem besser geht.
Verglichen mit dem Leben in der DDR?
Natürlich. Also jeder, der sich noch erinnern kann, wie das mal aussah und vor allen Dingen ein bisschen Fantasie hat, vorzuschreiben, wie das gelaufen wäre, muss heute feststellen, dass es ihm objektiv tatsächlich in 95% der Fälle besser geht. Aber das alleine macht das nicht. Dieses Abgehängtsein, dieses Gefühl hat ganz viele Gesichter. Das kann der ökonomische Punkt sein. Das kann aber auch sein, das übergangen worden sein, zum Beispiel.
Wie viele Leute wollten sich denn wirklich engagieren? Ich meine, die meisten, will ich mal unterstellen, wollten, dass es ihnen materiell besser geht. Schickes Auto, toller Fernseher, Westreisen. Engagieren wollen sich eh immer nur eine Minderheit, oder?
Ja, aber diese Minderheit wäre wichtig gewesen. Also es ist eine Identitätsfrage tatsächlich. Und es ist auch eine Frage von Augenhöhe. Dieser unser Osten. Ne? Ich rede so ungern von Ost und West, weil es für mich keine Kategorien sind. Und solange wir darüber reden, gibt es den auch. Also solange wir von diesem Osten reden, gibt es ihn. Ich gehöre zu den Leuten, die versuchen, ihr Ding zu machen. Und ich fühle mich durch diese ganze Art und Weise, wie mit uns hier generell umgegangen wird, so ein bisschen manchmal wieder Indianer im Reservat. Ne? Also irgendwie, ich habe immer das Gefühl, um mich muss sich irgendeiner kümmern. Gibt es Ostbeauftragte? Und der Osten ist was, da muss man sich extrem drum kümmern. Und die, die ihren Weg machen, beleidigt das. Ich fühle mich da manchmal wirklich beleidigt, weil ich denke, ich brauche niemanden, der sich um mich kümmert.
Sie haben im Wahlkampf auch Veranstaltungen der AfD besucht, als Bürgermeister von Augustusburg. Ist es Ihnen gelungen, mit den Leuten da ins Gespräch zu kommen?
Ja und nein. Es gibt Leute, die wollen nicht reden. Da können sie Angebote machen, wie sie wollen. Und ich gehe ja dort nicht hin, um zu provozieren, sondern ich gehe ja dorthin, um zu zeigen, dass ich trotzdem gesprächsbereit bin. Also ich bin auch wirklich weit davon entfernt, auch wenn man sich mit dieser Deutung der Dinge auch nicht nur Freunde macht. Ich bin weit davon entfernt, jeden, der dort zu so einer Veranstaltung geht, pauschal zu verurteilen. Das lehne ich sogar ab. Das bringt uns auch nie weiter. Also wenn wir nicht miteinander reden, wenn wir nicht fragen, wo ist dein Schmerz? Warum bist du denn so wütend? Sondern sozusagen pauschal das Urteil auskippt und sagt, die gehören alle irgendwie in diese Ecke. Ne? Dann hat man das, was wir jetzt haben. Also dass viele Leute, die gar nicht darüber nachdenken, ob sie jetzt rechts, links oder sonst irgendwas sind, treiben wir natürlich mit so einem Pauschalurteil, wenn man sagt, die gehören alle in die rechte Ecke. Dann verfestigt das Protest und Wut, weil die nämlich sagen, bin ich nicht. Ich will das nur einfach nicht mehr. So, und das mag uns jetzt nicht gefallen, aber trotzdem kann es nicht der Weg sein, dann komplett auszugrenzen und zu sagen, mit dir rede ich jetzt nicht mehr. Und als Bürgermeister geht das sowieso nicht. Also ich bin Bürgermeister einer Stadt und in dieser Stadt leben auch 30% der Leute, die AfD wählen. So, und ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, ich rede jetzt mit einem Drittel meiner Stadtbevölkerung nicht mehr. Das ist nicht meine Aufgabe.
Dirk Neubauer in hr1. Dirk Neubauer ist Jahrgang 1971. Als die Mauer fiel, war er gerade 18. Aber in Halle im tiefsten Sachsen war die Mauer ja weit weg. Also wie lange hat das eigentlich bei Ihnen gedauert, als Sie dann das erste Mal in den Westen gefahren sind?
Naja, das ging, glaube ich, sogar relativ schnell. Ich war damals bei der Nationalen Volksarmee. Wir haben das also kann mich noch erinnern, im Fernsehraum, aktuelle Kamera, alle in Uniform. Und dann sah ich das, was da passierte. Und das war so unvorstellbar. Also auch für jemanden, der das System damals schon hinterfragt hat und gesagt hat, Mensch, wenn ihr immer 150% Planerfüllung und im Gemüseladen gibt es kein Gemüse, da kann ja irgendwas nicht stimmen. So. Aber ich bin nie so weit gegangen, das so in Frage zu stellen. Für mich war unvorstellbar, dass diese Mauer verschwindet. Und dann sitze ich da in diesem Fernsehraum und sehe das. So, und dann war das natürlich ziemlich blöd, weil als NVA-Angehöriger man ja keinen normalen Ausweis hatte, sondern nur den Wehrdienstausweis, und da war es nicht möglich, mal eben die Reisefreiheit zu genießen. Und wir haben dann innerhalb von 14 Tagen geschafft, dass wir uns da irgendwie reingemogelt haben. Und da war ich das erste Mal im Westen. In Nürnberg war das. Und ich kann mich noch erinnern, dass diese Reizüberflutung damals so exorbitant.
Sie meinen die Werbung alleine.
Es war unglaublich, ja. Es war tatsächlich unglaublich.
Ein Problem der neuen Bundesländer ist ja bis heute, dass viele kluge Köpfe gegangen sind, weil sie im Westen die besseren Jobs bekommen, viel besser bezahlt werden, die bessere Perspektive haben. Warum sind sie geblieben?
Ich wollte immer in meinem Kulturkreis bleiben, sozusagen. Also ich bin hier in diesem Teil Deutschlands wirklich zu Hause, und auch wenn ich jetzt also nominal irgendwie 150 Kilometer weg bin von meiner eigentlichen Heimatstadt, so ist doch Mentalität und alles, was so da zusammenhängt, schon ziemlich gleich. Und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Gab Möglichkeiten oder hätte Möglichkeiten gegeben, aber irgendwie ist es doch hier schön. Also es ist zu Hause und das soll es auch bleiben.
Was lieben Sie an Sachsen?
Ja, eigentlich wirklich die Leute. Also die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Es ist nicht oberflächlich, es ist sehr schnell verbindlich. Auch wenn ich jetzt so auf meine nachbarschaftlichen Kontakte gucke, das hat schon alles schon fast eher was Familiäres, als nur Nachbarn zu sein. Und das ist schon anders.
Seit 2013 sind Sie Bürgermeister von Augustusburg, 20 Kilometer östlich von Chemnitz. Damals angetreten als parteiloser Kandidat. Warum haben Sie sich für das Amt beworben? Sie hatten ja vorher keine politischen Ämter.
Nee, gar nicht. Also ich gehörte quasi zum Publikum. Politisch interessiert zwar und auch kritisierend, aber untätig. Das muss ich eingestehen. Ja, und dann in dieser kleinen Stadt. Ich habe damals beruflich was verändert. Also habe dann auch angefangen, in der Stadt, in der ich wohnte, auch zu leben. Und dann nimmt man natürlich Dinge wahr. Ja, welche Möglichkeiten gibt es? Wie werden die ausgeschöpft oder eben auch nicht? Und ich bin dann zu meiner Vorgängerin gegangen, CDU-Bürgermeisterin, und habe dann gesagt, hier, ich habe ziemlich viel schon gemacht, Marketing und alles Mögliche, und ich würde gern helfen. Ich würde gern irgendwas mitmachen. So. Und das war immer total freundlich. Es gab immer einen Kaffee. Und das endet aber immer mit so nach dem Motto, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Und da habe ich dann das erste Mal drüber nachgedacht und mich aber tatsächlich zur anstehenden Bürgermeisterwahl nicht durchgerungen. Und erst als dann diese Wahl annulliert wurde, weil ein Mitbewerber zwischen ersten Wahlgang und Stichwahl anonym bedroht wurde und daraufhin seine Kandidatur zurückgezogen hat, da hat es bei mir Klick gemacht, wo ich gesagt habe, eigentlich müsste man jetzt den Hut in den Ring werfen. Und dann kam dazu, dass es also dann auch 2, 3 Leute gab, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, mach doch.
Warum wird aus dem einen Ossi ein Wutbürger und sie hatten auch Wut und aus dem anderen ein Bürgermeister?
Tja, ich glaube, das ist hochindividuell und man muss auch sehr viel Glück haben. Also ich danke tatsächlich jeden Morgen, dem lieben Gott kann ich nicht sagen, weil da glaube ich jetzt nicht so wirklich dran, aber ich bin jeden Morgen tatsächlich sehr dankbar dafür, dass ich das Glück hatte, eigentlich vom Mauerfall an immer zur rechten Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Ich habe durch einen wahnsinnigen Zufall den Einstieg in die Zeitungslandschaft geschafft, eigentlich heute undenkbar. Und natürlich muss man die Chance dann nutzen, aber man muss sie auch erstmal kriegen. Und zumindest hatte ich immer das Glück, dass ich immer machen konnte, was ich wollte.
Dirk Neubauer über seinen Werdegang.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Dirk Neubauer. Und wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch. Dabei könnten Sie den doch jetzt eigentlich selber singen, oder?
Ja, wenn Sie mir verraten, welcher meiner Wünsche es jetzt ist.
Wir beginnen mit U2.
Ja, oh ja.
Und Sie haben tatsächlich mal oder immer noch bei einer U2-Coverband gesungen?
Also ich habe 15 Jahre, glaube ich, hatte ich eine eigene Band. Die gibt es nicht mehr. Aber die Konkurrenztruppe sozusagen aus Lüneburg, ich grüße Achtung Baby, die gibt es. Und ich bin irgendwann mal auf die Idee gekommen, Benefizkonzerte zu machen, weil ich das auch vermisst habe, Musik zu machen. Und da es meine Band nicht mehr gibt, habe ich die dann irgendwann mal angerufen, habe gesagt, hey, hier, ich würde gerne ein Benefizkonzert spielen, macht ihr mit? Und dann haben die gesagt, ja. Also namentlich kannten wir uns auch, dass es uns gab, aber wir haben uns vorher nie getroffen, nie gesehen. Und 1,5 Stunden vor diesem Konzert kamen die halt in Augustusburg an und wir haben eine halbe Stunde Soundcheck gemacht und ich wusste, das wird großartig werden. Und das war für alle ein irres Erlebnis.
Warum spielen Sie ausschließlich U2-Titel?
Ich mag diese Musik, weil sie unique ist. Also ich höre einen Ton und dann weiß ich, die sind das. Und ich mag diese Band, weil sie eine Einstellung hat. Also weil sie was transportiert als eine Message und das ist sehr ernst zu nehmen und das beides zusammen findet man in der Musik relativ selten.
Ausgesucht haben Sie Lights of Home, warum dieser Titel?
Ja, das ist ein Song, den ich vom Text her gerade sehr passend finde, so mit 48 und auf dem Weg zur noch nicht eingesetzten Midlife Crisis, aber der Text beschreibt das ganz gut.
Haben Sie Angst vor der Midlife Crisis?
Überhaupt gar nicht.
Überhaupt gar nicht. Sehr gut. Die Version, haben Sie eine ganz bestimmte Version, St. Peter's String Version, was ist das genau?
Das ist eine wunderbare Aufnahme zusammen mit einem philharmonischen Orchester. Das löst bei mir zumindest immer, wenn ich es höre, Gänsehaut aus.
Na, das freut mich doch. U2, Lights of Home für Dirk Neubauer. Das Problem sind wir. Das ist der provokante Titel des Buches von Dirk Neubauer. Untertitel: Ein Bürgermeister in Sachsen kämpft für die Demokratie. Die Kernthese des Buches ist, wir haben es verlernt, wie Gesellschaft geht. Damit meint er eben nicht nur die Ostdeutschen. Genau, was haben wir denn da verlernt?
Ich glaube, dass wir generell einen Megatrend in der Gesellschaft haben, der das Ich über das Wir stellt. Und dazu kommt natürlich dann, das ist dann vielleicht ein bisschen Spezialität Ost, unsere Geschichte. Und dieses, ich sag mal, 30 Jahre lang so eine Kombination aus, bleiben Sie ruhig, wir holen Hilfe. Und jetzt arbeitet doch endlich mal richtig und hört auf zu jammern. Also das ist jetzt unzulässig verkürzt, aber das ist ja die, ich sag mal, die Zange, in der sich diese Gesellschaft, die sich eigentlich finden wollte, dann entwickeln musste irgendwie. Mit dem Umstand, dass wir dann ja auch zu weiten Teilen Gesellschaft aufgebaut haben, ohne ihre Bürger mitzunehmen. So, also Sie haben es vorhin angesprochen, Milliarden investiert in Steine, aber wenig in Köpfe. Und das rächt sich gerade. Und das zusammen ist schon eine sehr spezielle Situation, mit der wir jetzt umgehen müssen.
Sie bringen viele konkrete Beispiele aus Ihrer Arbeit als Bürgermeister, bei denen man sich einen Kopf fassen kann. Also zum Beispiel die Landeszuschüsse für die Beschilderung von ein paar Wanderwegen ist jetzt irgendwie juristisch umstritten, weil die Schilder auch in die Richtung von anderen Gemeinden zeigen. Ja. Wohin auch sonst?
Naja, wir haben also hier, wir sind ein staatlich anerkannter Erholungsort und wir haben Fördermittel aus europäischen Töpfen bekommen, um unsere Wanderwege neu auszuschildern. Das sind 150 Masten und 500 Schilder. 30.000 Euro, also jetzt auch kein Riesenprojekt, wo man jetzt sagen müsste, da muss man aber ganz tief prüfen. Und einer unserer Wanderwege läuft über ein paar hundert Meter über die Gemarkung der Stadt Chemnitz. So. Und diese vier Masten, die dort stehen, sind jetzt moniert worden als nicht förderfähig, weil sie in Chemnitzer Grund und Boden stecken und die Stadt Chemnitz aus diesem Fördertopf, aus dem wir das Geld bekommen haben, nicht förderfähig ist. Und da haben wir natürlich eingewandt und haben gesagt, der Förderzweck war doch aber die Beschilderung der Wege. Und wenn ich diese vier Dinger dort weglasse,
dann findet man
den Weg ja nicht. Und dann wäre ja das Förderziel nicht erreicht. Aber das interessiert dann offenbar niemanden.
Was wollen Sie uns mit solchen absurden Beispielen zeigen?
Ich will einfach zeigen, dass wir völlig überreguliert sind und dass das ein großer Teil ist, dieses Frustes, der da wächst. Und ich glaube, dass das nicht nur im Osten inzwischen zündet, sondern dass das auch den Westen ergreift so langsam, weil es ein Gefühl des Ausgeliefertseins produziert. Die Menschen haben nicht mehr das Gefühl, dass sie ihr eigenes Leben zu wesentlichen Teilen selbst bestimmen können. Und dieser Kontrollverlust, der ist unglaublich gefährlich für Demokratie.
Also da ist der Zusammenhang zwischen irgendwelchen Amtsschimmeln und irgendwelchen bürokratischen Kleinigkeiten und dem Retten der Demokratie, was ja ein sehr großes
natürlich.
Wort ist. Ja.
Ja, gut, also Sie wissen, wie Untertitel von Büchern zustande kommen. Nein, also es ist tatsächlich unglaublich wichtig, dass wir wieder dahin kommen, dass die Dinge, die auf der untersten Ebene entschieden werden können, auch dort wieder hinkommen. Nämlich zu sagen, was in einer Kommune entschieden werden kann durch die Beteiligung der Leute, das soll dort entschieden sein. Und das machen wir nicht mehr.
Dirk Neubauer in hr1. In der nächsten Stunde verschenken wir drei handsignierte Exemplare seines Buches Das Problem sind wir. Über den Bürgermeister Dirk Neubauer haben wir inzwischen einiges gehört, aber der Mann hat ja noch viel mehr drauf. Deshalb blicken wir jetzt zurück in eine andere Lebensphase und in einen anderen Beruf. Und dabei hilft uns dieser Überraschungsgast. Schönen guten Morgen.
Ja.
So leicht kann er Sie nicht erkennen. Helfen Sie ihm ein bisschen.
Wir haben uns 1998 kennengelernt in seinem damaligen Beruf. Er hat mir damals auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen und hat mich dann einige Jahre meines damaligen Berufs begleitet, bis er dann einen anderen Beruf ergriffen hat.
Und wir reden vom Journalismus.
Wir reden vom Journalismus, genau.
Gero Hirschelmann ist am Telefon von der Mitteldeutschen Zeitung.
Hi, ich hätte dich nicht erkannt.
Sie haben ihn nicht erkannt. Nein. Ist auch schon lange her. Sie haben vor fast 20 Jahren mit ihm gearbeitet. Wie war Dirk Neubauer denn so als Journalist?
Na, ich habe Dirk als Journalist kennengelernt, als ganz grandiosen Reporter. Damals arbeiteten wir beide bei der Mitteldeutschen Zeitung in Halle. Ich habe da volontiert, war also Auszubildender. Er war schon ein großer Reporterstar und ich erinnere mich an eine Geschichte. Da gab es eine große Bombenexplosion in einer kleinen Nachbarstadt von Halle in Merseburg. Und ehe die lokalen Kollegen vor Ort waren, hatte Dirk quasi die Geschichte schon im Blog. Hat dann die lokalen Kollegen nach Hause geschickt und hat gesagt, ich mache das hier alleine. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Also er hat wirklich damals die großen Geschichten gemacht, die Geschichten, wo es wehtut, die investigativen Geschichten. Also das war wirklich schon beeindruckend, was er damals als Journalist geleistet hat.
Was möchten Sie dazu sagen?
Ich bin gerade, gut, dass es Radio ist. Ich bin gerade, glaube ich, sehr rot. Also danke, Gero. Ja, es hat einfach Spaß gemacht. Also das ist Journalismus ist tatsächlich was mich lange gut beschäftigt hat und auch tatsächlich jetzt noch tut. Also ich schreibe immer noch viel. Sonst wäre es auch nicht zu dem Buch gekommen tatsächlich. Ich blogge relativ viel und das hilft tatsächlich bei dem, was ich jetzt tue, enorm. Ja. Weil Politik muss sich erklären können. Das ist ganz wichtig. Und in diesen komplexen Zeiten, in denen wir leben, ist es von extremer Wichtigkeit, den Leuten immer noch irgendwie halbwegs verständlich zu machen, wie Dinge zusammenhängen. Das hilft mir gerade sehr.
Man muss dazu sagen, bevor sich Dirk irgendwie irgendwas zwischen angeekelt und gelangweilt vom Journalismus abgewendet hat, noch schnell das Online-Portal der Mitteldeutschen Zeitung auf den Weg gebracht hat. Das war sozusagen das, wo ich dann ins Spiel kam. Er suchte dann junge Leute, die damals Nullen und Einsen auseinanderhalten konnten und auch wie mit einer Tastatur umgehen können. So hat er mich reingeholt und hat insofern auch dieses Verdienst, kann er auch dieses Verdienst für sich verbuchen.
Hat es Sie überrascht, als er dann gekündigt hat?
Es hat mich eher ein bisschen enttäuscht, weil er einfach die treibende Kraft hinter der ganzen Geschichte war. Und jetzt standen wir auf einmal alleine da. Ja, ich bin dann relativ schnell, danke Dirk, zum Redaktionsleiter dieser Redaktion ernannt worden. Wir haben das dann auch relativ schnell auch ohne ihn hingekriegt, aber dennoch fehlte da erstmal jemand. Ich habe es aber auch verstanden. Und das passte auch zu dem Bild von Dirk, der bis zu einem gewissen Punkt geht, merkt, hier geht's nicht weiter, hier komme ich nicht weiter, ich muss was anderes machen.
Können Sie sich vorstellen, dass Herr Neubauer jetzt die nächsten 20 Jahre Bürgermeister von Augustusburg bleibt?
Ich hoffe es nicht. Ich habe vorhin kurz drüber nachgedacht, die Ebene von Landes- oder Bundespolitik, ich glaube, das würde ihn auch wieder langweilen, dass diese ganze Klüngelei und Hinterzimmertür und hier Kompromisse und da Kompromisse, dazu ist er zu sehr ein Macher. Ich kann mir ihn zum Beispiel gut als Landrat vorstellen.
Ja. Aha, jetzt habe ich keine Posten zu vergeben, aber vielen Dank für den Vorschlag. Gero Hirschelmann von der Mitteldeutschen Zeitung, vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen erzählt haben über Dirk Neubauer.
Gero, danke dir.
Sehr gerne. Dirk. Und viel Erfolg.
Ja, dir auch.
Weiterhin.
Ja, danke, danke, danke.
Vielen Dank, Herr Hirschelmann. Der HR1 Talk gerne. Mit Dirk Neubauer. Gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
Krass. Gero.
HR1 Talk.
Dirk Neubauer ist unser Gast, Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt Augustusburg. Stimmt es, dass Sie als Angestellter mal Hausverbot von Ihrem eigenen Chef bekommen haben?
Ja, das stimmt.
Was haben Sie denn angestellt?
Ich sollte Urlaub machen.
Wie bitte?
Weil er wollte sicherstellen, dass ich das auch wirklich tue. Und die Geschichte davor war, dass ich also, ich glaube, 4 Jahre lang das immer irgendwie abgebogen habe.
Und Sie haben 4 Jahre abgebogen, Urlaub zu machen?
Ja, na, ich war immer mal tageweise, aber so diesen klassischen 2 oder 3 Wochen Sommerurlaub, das war nicht mein Ding.
Warum nicht?
Ich war sehr ergebnisorientiert, sage ich jetzt mal.
Und, also Sie sind ein bekennender Workaholic?
Das bin ich tatsächlich.
Erwarten Sie das auch von Ihren Mitarbeitern in Augustusburg?
Ja, tatsächlich. Vielleicht ein bisschen anders. Also ich bin ja nun auch ein bisschen älter und man lernt und weiß genau, wo ich Energie verbrannt habe, die ich heute gerne hätte. Insofern, ja, ich arbeite wahnsinnig gerne und ich erwarte das aber nicht von jedem, dass er das so lebt, wie ich das möchte.
Er bekam Hausverbot, weil er seinen eigenen Urlaub nicht genommen hat. Das muss man sich erstmal leisten. Gleich kommt die nächste Aufgabe auf Sie zu, der HR1 Fragebogen. Das machen Sie ganz flott. Ein guter Bürgermeister muss jeden Tag viele Hände schütteln und Smalltalk leisten. Das ist eine wunderbare kleine Übung, auch für den HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Dirk Neubauer. Mein schönstes Privileg als Bürgermeister ist,
dass ich jeden Tag neue Aufgaben habe.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
2,50.
Stolz bin ich darauf,
Bürgermeister zu sein.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
immer Kind zu bleiben.
Mein Lieblingsessen?
Spaghetti.
Glück bedeutet für mich,
frei zu sein.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass sie Mitmachen erfordert.
Bereut habe ich.
Oh, vieles.
Ich glaube, ich sollte besser nicht nachfragen. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Bono.
Mit Bono von U2.
Genau.
Was würden Sie ihn fragen?
Wie man es schafft, über so lange Zeit so authentisch, erfolgreich und mit seinen Kollegen befreundet zu sein.
Peinlich war mir zuletzt.
Oh. Dass 30% in meiner Stadt AfD wählen.
Das ist Ihnen persönlich.
Das ist mir tatsächlich peinlich.
Der Glaube.
Der Glaube?
Mhm. Die meisten meinen damit kirchlichen Glauben, aber in Sachsen komme ich damit offenbar nicht weit.
Nee, also ich bin tatsächlich das, was man im Osten wahrscheinlich meistenteils ist, nämlich Atheist. Ich glaube dennoch, ich glaube an die Liebe tatsächlich.
Ich habe Angst vor
Hass.
Haben Sie das erlebt?
Ja.
Im Zusammenhang mit AfD oder in welchem Zusammenhang?
Nicht mit der AfD, sondern mit dem Dritten Weg. Das ist ja ein pseudomilitärischer Unsinn.
Also rechtsextremistisch
auch. Das ist eindeutigst rechtsextremistisch. Und da gab es vor den Europawahlen einen Zwischenfall, der ich bin nicht ängstlich und ich versuche sowas auch nicht an mich ranzulassen. Aber das war mal so für einen Moment etwas, wo ich, auch wenn ich abends nach Hause komme, mich umdrehe.
Was ist da passiert?
Ich beziehe ja relativ häufig Positionen, auch auf Facebook, gegen rechts. Weil ich auch glaube, dass Bürgermeister solche Positionierungen auch zeigen müssen, weil sich Menschen an uns auch orientieren. Und da war es so, also wir hatten in diesem Sommer eine wunderschöne Veranstaltungsreihe und im Wahlkampf hing dann über diesem Plakat vom Musiksommer hing ein Plakat des Dritten Weges an der Laterne mit der Aufschrift reserviert für Volksverräter. Und ich habe das fotografiert und habe bei Facebook geschrieben, unsere Antwort auf diesen Hass siehe unten. Und daraufhin hat der Dritte Weg sich gemeldet und mir relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass sie mir schon zeigen würden, wie Antworten auf sowas aussehen.
Das ist eine Morddrohung?
Eine Morddrohung war das nicht. Also das stand auf jeden Fall explizit so nicht drin. Aber es war auf jeden Fall geeignet, für einen Moment mal die Luft anzuhalten. Ja.
Ein paar Stichworte im Fragebogen haben wir noch. Mein Lieblingsfilm?
Ui. Forrest Gump.
Ist auch nicht unbedingt ein friedlicher Film.
Nein, aber ein sehr kluger.
Faulenzen.
Oh, selten, aber wichtig.
Können Sie das überhaupt?
Selten.
Sie können das gar nicht, oder?
Doch.
Wann haben Sie das letzte Mal einen Tag so richtig vergammelt?
Oh,
wo Sie einfach nichts gemacht haben?
Das ist länger her, das stimmt.
Und geht es Ihnen dabei gut oder schlecht, wenn Sie gammeln müssen?
Das kommt drauf an. Wenn ich es muss, nicht. Aber es gibt Momente, wo mein Körper das möchte. Und das Schönste, eins der größten Glücksmomente ist, das dann noch tun zu können.
Das war der H1-Fragebogen, ausgefüllt von Dirk Neubauer. Vielen Dank. Und jetzt verschenken wir 3 handsignierte Exemplare des Buches Wir sind das Problem. Die Quizfrage mag ich sehr. Warum hat Dirk Neubauer einmal in seiner eigenen Firma Hausverbot bekommen? Haben wir gerade erst drüber gesprochen. Wenn Sie das wissen, anrufen 0800 155 4x1. Warum hat er mal Hausverbot in seiner eigenen Firma bekommen? 0800 155 4x1. Oder wenn Sie am Telefon nicht durchkommen, versuchen Sie es bei uns im Netz auf hr1.de. Dirk Neubauer ist unser Gast, Bürgermeister der Stadt Augustusburg, immer im Dienst. Es kam sogar schon vor, dass er nachts in Schlappen zurück ins Rathaus gegangen ist, weil ihn ein Bürger online darauf aufmerksam gemacht hat, dass da irgendwo das Licht brennt. Also Sie sind tatsächlich für den letzten Lichtschalter im Rathaus verantwortlich?
Das ist so, ja. Also Sie sind wirklich von Klagemauer, von Ansprechpartner in schwierigen Situationen, auch in traurigen wie auch in glücklichen Situationen sind sie immer irgendwie dabei. Das macht es aber am Ende auch aus. Also ich habe in diesen 6 Jahren, ich das mache, so wahnsinnig viel über Menschen gelernt, wie im gesamten Rest meines Lebens nicht.
Sie beschreiben das Amt des Bürgermeisters als die letzte Meile der Politik. Was meinen Sie damit?
Das meint, dass wir tatsächlich die sind, die erreichbar sind und damit auch die, die alles erklären müssen. Also ich habe so Montag früh Tankstelle bei mir im Ort, ne, wenn ich meinen Kaffee hole, den hole ich nicht, weil ich zu Hause keinen habe, sondern den hole ich, weil ich da meistens Leute treffe. Und dann ist es tatsächlich unter Umständen so, dass sie von Brüssel über Berlin bis Dresden irgendwie alles erklären müssen. Ja, also die Leute, das ist das, was ich meine, Politik muss ich erklären und das macht große Politik ganz schlecht.
Sie wollen auch die Bürgerbeteiligung konkretisieren.
Absolut,
das
richtig.
Ist Ihnen ein ganz wichtiges Thema, wie zum Beispiel?
Wir machen das bei unserer Stadt in einem bescheidenen Rahmen. Der gute Politiker ist der, der sich um alles kümmert. Das ist falsch. Wir müssen uns um Leute kümmern. Es wird Leute geben, immer Leute geben, um die wir uns kümmern müssen, aber nicht um alle. Und wir versuchen gerade für alle alles zu regeln. Das funktioniert nicht. Wir müssen ermöglichen. Aufgabe von Politik ist es, Dinge möglich zu machen. das Spielfeld zu bereiten. Fußball spielen müssen die Leute aber selber können. Und das muss man ihnen auch zutrauen. Also
wir machen Sie das mal konkreter. Also Sie haben also eine Plattform
konkret,
in Ihrer Stadt?
Wir haben eine Internetplattform, die heißt meinaugustenburg.de. Haben wir seit 2 Jahren, haben wir auch einen tollen Preis für gewonnen. Hat mich wahnsinnig gefreut, weil das wirklich auch den Leuten bei uns in der Stadt mal signalisiert hat, hey, ihr seid nicht Kreisklasse, ihr seid Bundesliga. Diese Plattform lobt jedes Jahr 50.000 Euro aus. Das ist keine Wünsch-dir-was-Plattform, sagt dem Motto, ich trage da mal ein, wir hätten hier gerne einen Spielplatz, liebe Stadt, Freistadt, mach mal. Mhm. Sondern da ist es so, dass ich sagen muss, mein Name ist, das sind meine 5 Kumpels, mit denen ich das machen will. Wir haben folgende Idee, die ist relevant, weil, und das ist das, was wir leisten wollen und das ist das, was wir von euch aus diesem Topf brauchen. So, dann braucht man 40 Unterstützer. Die man also tatsächlich nachweisen muss mit einer Unterschriftenliste, ganz profan, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Individualinteressen fördern. Also ich will jetzt nicht Gefahr laufen, dass wir für 3 Leute da irgendwas machen. Also haben wir irgendwie festgelegt, haben gesagt, 40 Leute ist eine relevante Zahl. Dann kommt man in diese Ausscheidung sozusagen. Und auf der Plattform diskutieren das Leute, können das kommentieren, Daumen hoch, Daumen runter, wie auch immer. Und dann gibt es eine Sonderstadtratssitzung, die hatten wir jetzt erst für dieses Jahr. Und dort kommen die Leute nochmal, stellen ihre Projekte vor, sind die bestbesuchten Stadtratssitzungen, die wir bisher hatten. Ja, also sonst
Stadtratssitzungen sind sonst nicht unbedingt der Renner, oder?
Nö, also wenn sie unter sich sein wollen, machen sie eine Stadtratssitzung öffentlich, dann klappt das. Dann sind sie mit den paar Leuten, die da gewählt sind, alleine in der Regel. So, und,
aber wenn man 50.000 Euro mitnehmen kann, dann kommen die Leute?
Dann kommen die Leute, natürlich. Und,
okay.
Und dort wird auch nochmal vorgestellt, warum mache ich das? Da merkt man auch, wie viel Herzblut da dahinter ist. Und man erreicht und aktiviert Leute, die sonst nicht mitmachen.
Zum Beispiel gibt es jetzt ein Klaviermuseum im Augustusburg. Ja. Das hat nicht jede Stadt.
Nee. Und das ist auch toll. Das ist interessanterweise auch ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der das macht in seiner Freizeit. Der sammelt Klaviere. Und alles, was mit der Geschichte von Musik, Elektronik zu tun hat. Und das hat er sehr lange so vor sich hingemacht. Und er hat sich darum beworben und hat von uns eine Anschubsfinanzierung bekommen, um in einem leeren Geschäft in der Altstadt diese Instrumente auszustellen. Und hat am Wochenende dort zwischen 100 und 200 Besuchern, macht mittlerweile kleinere Konzerte. Wenn ich Samstag, ich wohne 2 Häuser weiter, mein Wohnzimmerfenster ankippe, höre ich Klaviermusik in meiner Stadt. Und die Leute, die sonst durch die Stadt gerannt sind, weil sie vom Schloss runterkamen und wieder zu ihrem Auto waren, die bleiben stehen, die gehen dort rein. Das macht was. Und das ist toll, weil das wäre ohne diese Form des Projektes nicht möglich gewesen.
Dirk Neubauer über seine Vorstellung von Bürgerbeteiligung.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Dirk Neubauer. Seit 3 Jahren ist er Mitglied der SPD. Die steht nun in Sachsen bei 7,7%. Also Ihnen kann man nicht den Vorwurf machen, Sie hätten aus Karrieregründen das Parteibuch genommen.
Nee.
Sie sind während des Hypes um Martin Schulz in die SPD eingetreten. Lag es an ihm?
Nein. Das hatte damit tatsächlich nichts zu tun. Es gab zu dieser Zeit bei mir in der Stadt so eine aufkommende Diskussion mit vielen Leuten, die ich auch persönlich schätze, die gesagt haben, das System ist scheiße. Dieses Gefühl, dass nichts vorwärts geht so richtig, das griff so langsam um sich und die Leute münzten das um in Systemkritik. Ein anderer Punkt war, dass ich auch zu meinem eigenen Bedauern mich nicht darauf verlegen kann, Probleme, die wir in der Stadt haben, nur für uns zu lösen. Dann ärgert mich das, wenn ich sage, okay, für uns haben wir das jetzt geklärt, aber das tritt ja noch irgendwie 47.000 Mal woanders auf.
Also als Parteiloser kann man weniger bewegen, als wenn man in einer Partei drin ist.
Genau. Und dann habe ich irgendwann ja mal gelernt, dass Parteien eine Funktion in diesem Land haben, nämlich die der Meinungsbildung. Ja, und dann habe ich mir tatsächlich die Parteiprogramme genommen, die hier im Lande sozusagen niedergeschrieben worden sind und habe die größte Schnittmenge bei der SPD gefunden.
CDU wäre auch denkbar gewesen?
Wäre theoretisch auch denkbar gewesen.
Hat der nächste Musikwunsch vielleicht irgendwas mit der SPD zu tun? Where's the revolution?
Ja, das hat vielleicht auch was damit zu tun. Also ich finde, der Song passt super in die Zeit und meine Musikikonen eint dieses lange erfolgreich sein und immer am Puls sein. Und Deepish Mode macht das politisch, glaube ich, auch schon ziemlich gut und ziemlich lange.
Deepish Mode für Dirk Neubauer.
You've been kept down. You've been pushed around.
Dirk Neubauer ist bei uns im Studio, Bürgermeister aus Leidenschaft. Wie oft haben Sie eigentlich in den letzten Monaten Ihre Kinder gesehen?
Also eins täglich, eins aller zwei Wochen. Patchwork.
Patchwork, ja.
Die anderen sind dann mehr so auf elektronischen Kanälen, weil weiter weg. Ja, es ist nicht einfach für alle Beteiligten. Auch für Freunde ist es nicht einfach. Also auch der erweiterte Kreis ist da sicherlich leidgeprüft. Und für mich selber natürlich auch. Es ist auch was an einem nicht abhört, weil man schon natürlich weiß, dass man den anderen Menschen eine Menge zumutet, gelegentlich.
Einerseits die Arbeit als Bürgermeister, dann kommen so lästige Journalisten wie wir, weil das Buch plötzlich so viel Furore macht. Und dann gibt es ja auch noch eine weitere Pflicht. Sie sind beteiligt an den Sondierungsgesprächen für die nächste Landesregierung in Sachsen aus CDU, SPD und Grünen. Was muss ein Kleinstadtbürgermeister bei den Sondierungen machen? Für die Landespolitik?
Ja, also ich kann nicht allzu viel sagen. Bitte ich um Verständnis, weil die Sondierungen sind jetzt gerade beendet und jetzt geht es ja darum, wird daraus auch ein Koalitionsgespräch. Ja, ich habe ein großes Steckenpferd, das ist die Digitalisierung. Da bin ich innerhalb unserer Partei tatsächlich irgendwie Ansprechpartner geworden. Dann gibt es natürlich viele Punkte, Bürgerbeteiligung und das Thema Machtteilen. Also ich habe für die SPD, fürs Wahlprogramm einen Teil geschrieben, der heißt Demokratie leben heißt Machtteilen. Da sind sehr viele Herzenswünsche von mir verankert und insofern habe ich mich natürlich gefreut, dass Martin Dudich mich gefragt hat, ob ich da nicht mitwirken kann. Und das ist eine Ehre und ist auch total spannend, wenngleich ich auch inhaltlich natürlich nichts dazu sagen kann.
Ich meine, es fällt auf, dass da seit zwei Wochen sondiert wird und es sind immer noch keine Koalitionsgespräche. Also das scheint zu haken. Wird nicht einfach.
Es sind drei Partner am Tisch, die in einigen Teilen ja doch sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Wenngleich ich sagen muss, ich kann das ja nur für die Gespräche, an denen ich teilnehme, sagen, das ist sehr harmonisch. Läuft und ich eigentlich ganz guter Dinge bin, dass da was Sinnvolles bei rauskommt.
In Ihrem Buch schimpfen Sie nicht selten über die Landespolitik. Jetzt sind Sie plötzlich in landespolitischen Verhandlungen mit drin. Also was kann die Landespolitik verbessern, damit es den Kommunen besser geht? Da haben Sie doch bestimmt eine Antwort.
Da habe ich eine klare Antwort. Das heißt tatsächlich Macht teilen. Und das bedeutet, Kommunen wieder so auszustatten mit Entscheidungskompetenz und auch Geld, weil das gehört zum Ermöglichen, dass sie mit ihren Bürgern gemeinsam wieder Dinge möglich machen können.
Deshalb schlagen Sie vor oder Sie fordern, das Land soll mal eben 1 Milliarde an alle verteilen.
Genau.
Na, wo kämen wir denn dahin?
Das ist ganz simpel. Also es ist mir ganz wichtig auch zu sagen, es würde gehen. Es ist nicht einzusehen, dass Kommunen mit Haushalten klarkommen müssen, die zu 90% oder 95% fest verplant sind. Und dass ich habe eine investive Schlüsselzuweisung, nennt sich das. Also die Mitte, die ich wirklich investiv einsetzen kann als Stadt Augustusburg, als eine Stadt mit 4.300 Einwohnern von 170.000 Euro pro Jahr. Aus diesen 170.000 Euro kann ich, wenn ich ganz nervig bin, also ich sag mal, der gute Versicherungsvertreter, der hinten wieder reinkommt, wenn er vorne rausfliegt, kann ich aus den 170.000 Euro mit ein bisschen Glück 1 Million machen. Aber dazu muss ich Klinken putzen, Anträge stellen, immer wieder anrufen, auflaufen, was auch immer. Warum? Warum sagt man nicht 1 Milliarde durch 4 Millionen Sachsen, 250 Euro pro Kopf, bei meiner Einwohnerzahl 1,125 Millionen Euro im Jahr, 4 Jahre lang garantiert, dafür streichen wir von den 160 kommunalen Förderprogrammen 100. Diese und wir sagen euch, damit müsst ihr klarkommen, jetzt müsst ihr priorisieren, jetzt könnt ihr entscheiden und jetzt legt ihr selber fest, was passiert. Und wenn ihr Mist baut, müsst ihr damit klarkommen.
Diese Idee würde bestimmt auch manch ein hessischer Bürgermeister super finden.
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Dirk Neubauer in HR1. Dirk Neubauer, machen Sie mal bitte ganz kurz die Augen zu. Und jetzt stellen Sie sich vor, was werden Sie wohl heute in 10 Jahren machen? Dürfen die Augen wieder aufmachen?
Das ist schwierig. Also wir diskutieren gerade natürlich, wie es weitergeht. Die Legislatur eines Bürgermeisters hat 7 Jahre. Ich bin im Jahr 6. Also nächstes Jahr muss ich wissen, ob ich antrete oder nicht. Das diskutieren wir gerade, weil es keine Entscheidung ist, die ich alleine treffen möchte. Dazu sind die Auswirkungen auf alle anderen, die da beteiligt sind, zu groß.
Wollen Sie gebeten werden?
Nein, darum geht's gar nicht. Also es kommen viele Leute jetzt und stellen die Frage und sagen, es wäre doch schön, wenn du weitermachen würdest. Es gibt sicherlich auch ganz viele, die froh wären, wenn ich das wahrscheinlich nicht tue. Dafür bin ich natürlich auch jemand, der sehr polarisiert. Das halte ich aber auch für richtig und wichtig, wenn man was bewegen möchte. Nein, ich will nicht gebeten werden. Es geht wirklich darum, selber rauszufinden, will ich das nochmal? Und das hat sehr viel auch mit Respekt vor dem, das klingt jetzt alles sehr merkwürdig, aber es ist ernst gemeint. Es hat sehr viel mit dem Respekt vor dem Amt zu tun.
Sind Sie frustriert in dem Amt?
Nein, ich bin ich nicht. Aber ich möchte natürlich auch für mich selber rausfinden, fühle ich nochmal 7 Jahre sinnvoll? Also ich finde, das ist tatsächlich, das ist der Respekt davor, auf diesem Stuhl zu sitzen, von den Leuten in meiner Stadt bezahlt zu werden und auch die Frage für sich beantworten zu können, kann ich diese Erwartungshaltung, kann ich das? Und habe ich tatsächlich noch irgendwie die Kraft auch, denke ich, dass ich das kann.
Sie sind so ein Typ, der zieht auch relativ schnell weiter. Journalismus, Internet, Kaffeerösterei, ausprobieren, machen, aufbauen, nächstes Projekt. Und Sie brauchen wieder was Neues, oder? Könnte es auch was ganz anderes sein?
Ja, es kann immer alles passieren. Also ich habe aber jetzt gerade nicht den Drang, irgendwie weiterzuziehen. Also mich füllt das, was ich mache, wirklich sehr aus. Und ich habe, Sie haben es ja schon gesagt, sehr viel in meinem Leben gemacht. Das, was ich jetzt mache, muss ich wirklich sagen, ist das, was mich bisher am meisten erfüllt hat. Weil sie eine unglaublich vielschichtige Geschichte da jeden Tag haben und weil sie wirklich was gestalten können.
Ich glaube, der nächste logische Schritt wäre doch eine Aufgabe in der Landespolitik. Jetzt sind Sie schon bei den Sondierungen dabei und Sie könnten zwischen den Kommunen und dem Land genau vermitteln. Sie wissen, was schiefläuft im Land.
Wenn ich was gezeigt habe in den letzten Jahren, dann ist es doch, dass es völlig egal ist, wo Sie sitzen, wenn Sie sowas regeln wollen. Also ich habe mich auch in den letzten Jahren in die Landespolitik extrem eingebracht und wir haben da viele grundsätzliche Sachen von uns aus geregelt, also von unserer Bürgermeisterebene aus, was ja auch zeigt, dass das geht. Also es ist gar nicht so sehr eine Frage der Funktion, die man da hat. Und ich glaube auch tatsächlich, ich bin für den Politikbetrieb auf höherer Ebene inkompatibel.
Warum?
Weil das sehr viel damit zu tun hat, Linien zu folgen. Und das ist, glaube ich, nicht so meine Sache.
Dirk Neubauer, herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Am Schluss ist es eigentlich üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Aber ich hatte auch einen anderen Vorschlag in Ihrem Fall. Ich möchte Ihnen ein kleines Geschenk machen. Augustusburg ist ja eine touristische Stadt.
Ja.
Sie leben auch vom Tourismus. Ich schenke Ihnen jetzt 30 Sekunden, in denen Sie Werbung machen dürfen für die Stadt. Warum sollte jeder Hesse ein paar Tage Urlaub machen in Augustusburg? Sie dürfen auch was auswendig aufsagen.
Ich wähle den Werbeblock.
Gut, es folgt ein Werbeblock für Augustusburg. Bitteschön.
Augustusburg ist eine wunderschöne Stadt im ländlichen Erzgebirge. Wir haben das Jagdschloss mit einer tollen Geschichte um den Kurfürsten und seine Anna. Wir haben Europas tollstes Motorradmuseum tatsächlich mit Serienmotorrädern, Baujahr 1903 aufwärts. Aus jeder Bauserie gibt es ein Motorrad. Wir sind also auch ein Motorradmecker. Wir haben aber auch ganz viel Wald zum Wandern, zum Ruhe genießen, Mountainbiken. Und im Winter kann man bei uns prima Skifahren. Also wir sind ganzjährig aufgestellt und freuen uns enorm über jeden hessischen Gast.
Ende des Werbeblocks.
Dankeschön.
Danke für den Besuch im Studio, Dirk Neubauer. Wenn Sie dieses Gespräch und den Werbeblock noch einmal hören möchten, es gibt es auch im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
Herzlichen Dank.
HR1. Genau meins.